ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Catherine Klüver-Ashbrook. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch.
Ich dürfte Catherine sagen, aber auch Katrin.
Sie dürfen beides sagen. Das haben sich meine Eltern damals so ausgedacht, dass beides geht.
Genau. Sie sind nämlich Amerikanerin und Deutsche und wir haben Sie gerade mit einem Titel von Erasure schon musikalisch voll mitgenommen.
Total. Das erinnert mich genau an meine Jugend in Wiesbaden, so 13, 14. Das war der Soundtrack meines Lebens.
Ja, das verrät, dass Ihre Jugend sich in den 80er Jahren abgespielt hat. Ja. Sie sind heute Politikwissenschaftlerin, Expertin für US-Politik und internationale Beziehungen, wenn man es genau nimmt, transatlantische Handels- und Außenpolitik. Und wir reden heute über die Vorwahlen in den USA. Die haben ja am Montag angefangen bei den Republikanern. Eindeutiger Sieg von Donald Trump, also fast erdrutschartig mit über 50%. Was haben Sie persönlich gedacht?
Ich habe gedacht, das war zu erwarten. Ich habe sehr interessiert geschaut auf die Wahlbeteiligung, die historisch niedrig war, so niedrig wie seit 12 Jahren nicht mehr. Das heißt, er hat zwar 50% eines nur 155.000 starken quasi Wahlpublikums an dem Abend für sich gewonnen. Aber Iowa ist in vielerlei Hinsicht natürlich kein Indizes fürs Land, ist ein ganz weißer Bundesstaat, ein christlich-konservativer Bundesstaat, ein Agrarbundesstaat und hat zudem eben dieses urige Caucus-System, wo sich viele, viele Menschen, also die Wahl muss persönlich abgegeben werden und Leute müssen sich in kalte, minus 19 Grad hatten wir letzte Woche, kalte Turnhallen oder Postämter oder Schulen stellen, um das zu tun. Aber es ist, trotzdem geht ein Signal aus. Der erste Bundesstaat signalisiert immer, wie viel Schwung ist drin im Wahlkampf, wie viel Präsenz wird da gezeigt.
Also Sie waren nicht überrascht, auch nicht von der Höhe? Diese nee, über 50%?
Nein, es wurde vorher sogar 54% vorausgesagt. Also überraschender fand ich eher, dass Ron DeSantis in den zweiten Platz gerutscht ist, nachdem Nikki Haley wirklich über die letzten paar Wochen und Monate nicht nur finanzstarke Support bekommen hat in Iowa, sondern auch durch ihre Person wieder das wettgemacht hat, dass sie durch ein negatives Zitat über den Bürgerkrieg oder ein falsches historisches Verständnis, was sie wieder zurückgeworfen hatte. Mhm. Also eigentlich waren viele davon ausgegangen, dass Nikki Haley sicher in der zweiten Position ist. Und dann kam Ron DeSantis am Wahltag eben doch noch dazu.
Also gibt doch noch Überraschungen. Jetzt sind wir schon sehr tief drin. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und erklären mal ganz kurz diese US-Vorwahlen. Ist ja anders als bei uns. Sie haben gerade das Wort Caucus erwähnt. Können Sie kurz mal beschreiben, was ist das eigentlich und wie läuft das ab?
Jeder Bundesstaat hat ein unterschiedliches Vorwahlsystem und beide Parteien haben unterschiedliche Vorwahlsysteme. Also insofern ist die Verwirrung nicht nur bei den Europäern da oder bei Menschen, die das vielleicht von außen sehen, sondern eben auch bei den Amerikanern. Denn jedes Jahr ändert sich so ein bisschen das System. Es gibt nicht mehr viele Bundesstaaten, die pro Partei mit diesem Caucus-System abstimmen, nämlich dass Menschen in Präsenz irgendwo sein müssen und sich auch noch politische Reden anhören müssen. Früher war es auch noch so, in Nevada musste man sich öffentlich quasi in der Turnhalle seiner Gruppe zuordnen. In Nevada haben sie jetzt das Caucus-System auch abgeschafft und gehen jetzt eher auf Briefwahlen und auf andere Wahlsysteme. Aber wirklich jeder Bundesstaat hat seinen eigenen seine eigene Vorwahlmechanik. Wichtig dabei aber zu wissen, es geht um Delegierte bei diesen Wahlen. Es geht um Delegierte für die Parteitage, die dann im Sommer stattfinden. Und das wissen wir vielleicht auch noch so aus der Historie, aus der jüngsten Historie. Das sind dann immer so karnevalsartige Veranstaltungen, in denen eben dann zu der Präsidentschaftskandidat oder die Kandidatin gekürt werden.
Nehmen wir ganz kurz zum Ablauf. Also wir hatten jetzt in Iowa die Vorwahlen, jetzt geht es nächste Woche weiter in New Hampshire. Wird nochmal spannend und dann geht es noch weiter in anderen Bundesstaaten und dann kommt dieser Super Tuesday am 5.
Der 5. März, ganz genau.
Und da wird es dann eigentlich schon fast entschieden, wer wird Präsidentschaftskandidat werden.
In diesem Jahr, also das ist normalerweise nicht, es geht immer darum, wer hat die Mehrheit der Delegierten. Und Donald Trump oder der Republikaner bräuchte 1295 Delegierte. Das ist die Mehrheit der Delegierten, die dann an dem Parteitag aufkreuzen müssen. In der Vergangenheit, wenn es nicht so ein starker Kandidat war, hat es immer so ungefähr bis Mai gedauert. Jetzt ist das Vorwahlsystem etwas verändert. Und so wie es jetzt aussieht, wenn Donald Trump weiter der Spitzenreiter bleibt, dann hat er in der Tat bis März 81% dieser Delegiertenzahlen eingeholt. Und dann ist er jedenfalls de facto auf dem Zettel so schnell nicht mehr einzuholen.
Wir schauen auf die USA heute Vormittag in SWR1 Leute mit Catherine Klüver-Ashbrook, Politologin aus Berlin jetzt im Augenblick. Da sind Sie Senior Advisor bei der Bertelsmann Stiftung. Was machen Sie da genau?
Naja, zum einen leite ich mit meinen Kollegen zusammen das Deutsch-Amerikanische Zukunftsforum. Es passt also genau rein. Herr Biden und Frau Merkel haben sich bei ihrem letzten Besuch in Washington, bevor sie dann das Kanzleramt verlassen hat, haben ausgemacht, dass sie was tun wollten für die nächste Generation von Deutschen und Amerikanern. Und dass sie über die Wertediskussion eigentlich auch praktisch denken wollten. Wie kommen Deutsche und Amerikaner auch der nächsten Generation zusammen zu grundsätzlichen Themen, die unsere Zukunft bewegen? Technologie, Klimawandel, Pandemienbekämpfung. Und das machen wir zusammen mit dem Auswärtigen Amt, mit dem State Department und mit diversen Kollegen. Das ist eine große Funktion. Und sonst mache ich sehr, sehr viel Forschung und vermisse etwas die Lehre, die ich jahrelang gemacht habe. Aber das ist schon sehr, sehr spannend, denn wie wir sehen, lassen uns die Verbindungen zwischen Deutschland und Europa, Deutschland und den USA nicht alleine, denn alle globalen Konflikte, die wir kennen, sind natürlich immer jahrelang insofern gelenkt worden durch die Tatsache, dass wir eine 70-jährige globale Friedensordnung hatten, die jetzt ja zumindest bedroht scheint, weil die Rolle der USA schwankt.
Deutsch-amerikanische Beziehungen und Frieden in der Zukunft, das ist natürlich auch ein Spiegel Ihres Lebens. Sie sind im Prinzip gelebte deutsch-amerikanische Beziehungen, könnte man sagen. Sie sind ja, man gehört es immer so wechselhaft bei Ihnen, Deutsch-Amerikanerin oder amerikanisch-deutsch? Was ist es, was trifft es eher?
Also ich glaube, das Wichtigste war, dass mein amerikanischer Mann sagte, du musst den Bindestrich weglassen im amerikanischen Kontext. Denn in Amerika sind natürlich viele Deutsch-Amerikaner mit Bindestrich. Weil das natürlich
den Bindestrich im Doppelnamen?
Nicht im Doppelnamen, sondern im Deutsch-Amerikaner. Amerikanisch sein. Denn im Englischen würde man es immer mit Bindestrich schreiben, Deutsch-Amerikanerin. Aber das sind natürlich viele Amerikaner. Und er hat nochmal gesagt, aber du bist wirklich ja beides. Du bist ja quasi Deutsch-Amerikanerin. Und ich bin geboren und aufgewachsen in meiner deutschen Heimatstadt, aber im amerikanischen Militärkrankenhaus. Meine Mutter war 42 Jahre lang beim Pentagon tätig, als Zivilangestellte, Lehrerin an der Highschool in meiner Heimatstadt. Und insofern hat schon meine ganz frühe Zeit immer diesen Einschlag bekommen zwischen den zwei Welten. Ich war auf der amerikanischen Grundschule, dann aber wieder auf einem ganz normalen deutschen Gymnasium, habe in den USA studiert und habe dann mein ganzes erwachsenes Leben damit verbracht, quasi ja, physisch, intellektuell die Brücken zwischen beiden Seiten zu schlagen.
Und einen amerikanischen Mann haben Sie natürlich auch geheiratet. Sie haben ja viele Stationen durchlaufen. Sie waren bei CNN International Journalistin, Sie waren bei einer Unternehmensberatung in vielen Stationen der Welt. Sie haben das Future of Diplomacy Projekt mitgegründet und geleitet viele Jahre. Das ist ja, was Sie vorhin angesprochen haben, gleiches Thema. Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik geleitet zuletzt. Was hat Sie denn am meisten geprägt in der Zeit? Oder gibt es da so eine Mission, auf der Sie unterwegs sind, so eine deutsch-amerikanische Mission?
Na, ich glaube, ganz grundsätzlich ist das Verständnis für beide Kulturen, beide Gesellschaften, die Entscheidungsräume, aber eben auch die Veränderungen im internationalen System besser abbilden zu können. Die 12 Jahre, die ich an der Harvard verbracht habe, da ging es hauptsächlich darum, wirklich die nächste Generation auch darauf vorzubereiten. Als ich in den USA mein Studium angefangen habe, und das habe ich absichtlich getan, weil da die Idee war, dass internationale Beziehungen eben nicht nur politische Beziehungen sind, natürlich irgendwo primordial und ein Verständnis von der Geschichte der gegenseitigen und der Gesellschaften, aber eben auch Wirtschaft, Anthropologie, Sprachen, all diese Dinge gehören da zusammen. Und ich glaube, mir war es immer ein besonderes Anliegen, das Verständnis beider Kulturen, das braucht viel mehr Nuancierung, als wir es vielleicht meinen, zu erhöhen und umgekehrt dann vor allen Dingen auch die nächste Generation mitzunehmen in dem Verständnis, ja, was gelebte Werte, was diese gelebte historische Verbindung auch ausmacht und was das dann, welche Rolle das spielt, wenn es um globale Probleme geht.
2024 ist ein Superwahljahr, nicht nur hier bei uns sondern und in Europa, sondern eben auch in den USA. Dort laufen seit dieser Woche die Vorwahlen für die Präsidentschaftswahl im November. Die deutsch-amerikanische Politologin Catherine Klüver-Eschbrook ist bei uns. Schauen wir mal auf die Ausgangslage, Frau Klüver-Eschbrook, in den USA. Der Kongress hat gestern gerade wieder die Zahlungsunfähigkeit der USA abgewendet. Allerdings nur bis März, das ist jetzt die dritte Übergangsregelung. Und wenn man mal schaut, die USA sind mit über 30 Billionen Dollar verschuldet. Das sind 30.000 Milliarden Dollar, eine unvorstellbare Summe. Wo stehen die USA gerade?
Den USA geht es nicht gut, jedenfalls gesellschaftlich. Interessanterweise geht es aber, was die amerikanische Wirtschaft angeht, ausgehend von der Tatsache, dass wir aus einem tiefen Covid-Loch kamen, dass wir eine Arbeitslosenquote hatten, die unter Donald Trump fast historisch hoch war, da hat Joe Biden einiges gedreht. Durch vier ganz große Gesetzespakete geht ein Infrastrukturpaket, was Donald Trump versprochen, aber dann nicht hat umsetzen können. Und ganz grundsätzlich Programme, um die amerikanische Wirtschaft quasi zukunftsfest zu machen. Das Interessante aber, für Herrn Biden ist es wirklich schlecht und schwierig, das kommt beim Wähler nicht an. Das heißt, der gemeine Wähler findet ganz klar, dass es ihm schlechter ging als seinen oder ihren Eltern vorher. Und dass der amerikanische Traum für die nächste Generation, also für die Generation der Kinder, quasi schon ausgeträumt ist. Und das sind so Gefühle, die setzen sich seit 2008 mit einer Schnelligkeit vor. Wir denken daran, dass 2008 die große Finanzkrise war. Da ging im Grunde genommen schon die große Schuldenmisere los. Denn dann wurde die Autoindustrie gerettet. Das hat damals übrigens auch Joe Biden gemacht. Aber eben auch andere Industriezweige. Die Banken wurden nie richtig zur Rechenschaft gezogen für das, was sie zum Teil an Hausdarlehen und an, ja, sagen wir mal, lapsig schwierigen Geschäften gemacht hatten. Mhm. Also dem gemeinen Amerikaner, wenn man ihn nach seiner Gefühlslage fragt, geht es nicht besonders gut. Und das macht sich ganz unterschiedlich fest.
Entspricht es nicht auch ein bisschen der Realität? Also viele schauen vielleicht jetzt auf ihren Paycheck, auf ihren Gehaltsabrechnung. Und die war vielleicht während der Trump-Präsidentschaft, während der letzten, höher als sie heute ist. Und nehmen das als Maßstab.
Zwei Jahre lang. Das ist ganz Interessante auch nochmal. Amerikaner sind, ich habe das wirklich gestern gerade mit meiner Mutter besprochen, sie gucken immer nach vorne und sie sind sehr auf den Moment fokussiert. Und Donald Trump hat in den ersten zwei Jahren eine Steuerumlagerung durchgesetzt, die natürlich dann rechnet, quasi wieder auf den kleinen Mann gegangen wäre. Aber im ersten Moment, oder auch ist, aber im ersten Moment hatten die Leute auf dem Gehaltscheck, jedenfalls zwei Jahre, mehr draufstehen, als sie es dann danach hatten. Und das wird, und wenn man jetzt den gemeinen Amerikaner fragt, es gibt gerade ganz, ganz viele Umfragen, ging es ihnen unter Donald Trump besser als unter Joe Biden, dann ist das für eine ganz große Gruppe ganz genau der Fall. Und diese Wahrnehmungslücke, die Joe Biden hat, obwohl er vieles wirklich geschafft hat, Arbeitslosigkeit gerade historisch niedrig, unglaubliche Investitionen, auch in Klimawandel, in Reinvestitionen, in eine Reindustrialisierung in den USA, wie wir sie quasi seit Eisenhower in diesem Sinne nicht mehr kennen. All das scheint viel zu wenig beim Wähler anzukommen. Joe Biden, wir haben vor 5 Tagen noch die neuesten Umfragen bekommen, ist auf einem historischen Zustimmungstief. Und das eben zum Anfang eines schwierigen Wahljahres.
Liegt es vielleicht auch ein bisschen an Joe Biden? Also der gilt ja nicht als besonders starker Redner und er ist nämlich einfach auch nicht mehr der Jüngste.
Ja, jein. Es liegt daran, dass die Gesellschaft insgesamt schon seit Anfang der 2000er, das ist jetzt nicht insofern Vergehen von Donald Trump oder von Joe Biden, einer Medienkultur obliegt und einer Bildungskultur obliegt, die sich immer mehr auseinanderzieht. Wir haben ganz große Wahrnehmungslücken in den USA. Alle Monat machen 2,5 rechnerisch gesehen lokale Tageszeitungen in den USA zu. Das heißt, es ist überhaupt kein, und natürlich die große Medienspaltung, die wir natürlich hier mit Argwohn beobachten, zwischen den quasi großen, inzwischen den Demokraten zugeordneten Fernsehsendern wie CNN und auf der anderen Seite Fox News und weitere extremere Nachrichtensender, die sozialen Medien. Die Wahrnehmungsverschiebung in den USA ist inzwischen so stark und wird nicht mehr kompensiert durch das, was man vielleicht ein generelles Bildungssystem nennen würde. Ja, jeder Bundesstaat und jede Kleinstgemeinde ist für dieses Bildungssystem in ihrer Kleinstgemeinde zuständig. Und was wir sehen, ist, dass wir da eine ganz starke, und da sind wir zum Beispiel auch bei Herrn DeSantis, der in Florida Bücher hat aus den Regalen nehmen lassen. Es ist keine Bücherverbrennung, wie wir sie aus unserer eigenen Geschichte kennen. Aber dennoch, es herrscht ein großer Kulturkampf darüber, was amerikanisch ist und heißt. Und das in einer Situation, wo wir ein ganz schnell sich immer verschnellendes, einen immer verschnellenden demografischen Wandel haben. In den nächsten 15, 20 Jahren ist die USA für die jüngere Generation ein sogenanntes Mehrheiten-Minderheitenland. Also Amerika wird weniger weiß. Und zum Teil eben, das befürchten die großen Anhänger von Donald Trump, weniger christlich radikal. Und große, ganz große Kulturfragen, denken wir an die Abtreibungsfrage, das Dobbs-Urteil aus dem letzten Jahr. All diese Dinge beschäftigen Amerika, während sie sich gerade auch eben zurzeit mit der Rolle der USA in der Welt, aber eben auch mit der eigenen Wirtschaft, der eigenen Kapazität, der eigenen Funktionalität auseinandersetzen. Und diese Dinge treffen alle zusammen, wenn wir in diese Superwahl gehen.
Wir haben gerade über den Zustand der amerikanischen Gesellschaft gesprochen und dabei einen Punkt noch nicht genannt, nämlich, das haben Sie mir gerade zwischendurch wirklich dargelegt, die USA haben ein Drogenproblem.
Ja, sie haben ein Schmerzmittelproblem im ersten Moment. Und dieses Schmerzmittelproblem ist, glaube ich, Ausdruck dessen, was wir gerade besprochen haben, nämlich diese schleichenden Entwicklungen, diese Schere zwischen Arm und Reich, die Unerreichbarkeit des amerikanischen Traums, also das, was sich wirklich über die letzten 10, 15 Jahre so stark beschleunigt hat, hat viele Leute dahin gebracht, wirklich von Schmerzmitteln abhängig zu sein. Es gab jetzt gerade zwei große Gerichtsverfahren gegen den Hersteller von gängigen Schmerzmitteln, Purdue Pharma. Aber was nämlich dann auch passiert ist, ist, dass viele Leute von der Schmerzmittelabhängigkeit quasi in wirkliche Drogenabhängigkeiten gekommen sind. Stichwort Fentanyl. Wenn Joe Biden sich vor einigen Monaten in Kalifornien mit dem chinesischen Staatschef getroffen hat, mit Präsident Xi, dann ist das, was am messbarsten aus diesem Gipfel herauskam, die Tatsache, dass Chinesen nun doch nachdrücklich die Produktion und den Export von Fentanyl limitieren wollen. Eine Straßendroge, die jetzt auch eine unglaublich tödliche Straßendroge, die jetzt mehr und mehr auch in Europa und auf deutschen Straßen Einzug hält. Denn so vieles kommt natürlich von den USA hier rüber. Aber grundsätzlich nochmal zu sagen ist, das ist, glaube ich, ein Ausdruck von tiefem Schmerz und tiefer Verunsicherung in der amerikanischen Gesellschaft, die sich quasi eben sehr stark über die letzten 15 Jahre verändert hat.
Lässt das denn Rückschluss zu, auch auf das Wahlverhalten der US-Amerikaner? Also ich meine, man muss natürlich sagen, die USA gibt es ja in dem Sinne eigentlich nicht. Es ist ein Riesenland mit unheimlich vielen Bevölkerungsgruppen. Also das so einfach zu erklären, ist eigentlich unmöglich.
Das stimmt. Und als Wissenschaftlerin ist man natürlich immer sehr vorsichtig, Kausalzusammenhänge zusammenzustellen oder die es vielleicht so nicht gibt. Aber ganz grundsätzlich ist zu sagen, das Land hat ein unglaubliches Obdachlosenproblem. Das Land hat gerade ein sehr, sehr großes Migrationsproblem. Sie kriegen die Grenzgefälle nicht in den Griff. Das wird jetzt gerade zum Beispiel kombiniert im Kongress mit der Ukraine-Hilfe. Da wird die Ukraine-Hilfe innenpolitisch zum Spielball. Aber ganz grundsätzlich ist eben zu sagen, diese Unsicherheiten der wirtschaftlichen Natur, also die Tatsache, dass der amerikanische Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär, dass wir jetzt beim Billionär sind oder eben beim Milliardär, aber das ist eben jetzt auch ein Billionär quasi, also der erste Mensch, der eine Trillion Dollar verdienen soll, der ist in dieser Woche herausgekommen, den wird es geben. Mhm. So viel Geld sollte kein Mensch besitzen. Und die Tatsache, dass lange das amerikanische Sozialsystem das nicht hat umverlagern können und das eben auch nicht ins amerikanische Credo passte, ne? Dass das Individuum das eigene Schicksal in der Hand hat und dass eben quasi das, was wir an Sozialstaat verstehen, von vielen auf der rechten Seite als Sozialismus fälschlicherweise verschrien wird oder als Marxismus sogar. Herr Trump hat eben keine Ahnung, wenn es um politische Systeme geht. Aber das hat er eben vor einigen Tagen auf der Wahlkampfbühne gesagt. Das sind unterschiedliche Verständnisse von Sozialsystemen. Das heißt, wir können vieles vergleichen zwischen Europa und den USA, aber bestimmte Dinge eben nicht. Denn das Sozialsystem, wie es hier greift, dann haben wir gerade die Debatten um das Bürgergeld und viele andere Dinge. Mhm. Das ist für die meisten Amerikaner, das haben Sie angesprochen, weil es 50 Bundesstaaten gibt, unterschiedliche Regelungen, da ganz unbekannt, aber unterm Strich bleibt festzustellen, viele Amerikaner leben in unterschiedlichen Wahrnehmungsbubbles, können sich nicht mehr mit der eigenen Familie unterhalten, weil grundsätzliche Informationslöcher da sind. Das Bildungssystem ist unausgewogen, unausgegoren und die wirtschaftlichen Fragen sind ganz, ganz real.
Die Vorwahlen in den USA laufen, haben jetzt begonnen mit einem Erdrutschsieg bei den US-Republikanern von Donald Trump. Was bedeutet denn das jetzt, diese über 50% für den weiteren Verlauf der Vorwahlen?
Naja, also Donald Trump fühlt sich erstmal ermächtigt, freut sich vermutlich auf die nächste Vorwahletappe in New Hampshire, hat da gar nicht viel investieren müssen oder gar nicht viel für tun müssen. Viel interessanter wird es eben jetzt für die möglichen Zweit- und Drittplatzierten. Denn was eigentlich interessant ist, was könnte passieren, wenn Donald Trump die 91 Anklagepunkte in seinen vier großen Strafverfahren doch noch anheimkommen zwischen jetzt und November? Denn obgleich der Mann einen unglaublichen Pull unter seinen Anhängern hat, 60% der Republikaner glauben weiterhin die große Wahllüge, nämlich dass Donald Trump die Wahl 2020 gestohlen wurden. Deswegen sind sie auch ideologisch so auf seiner Linie. Das ist ihr Underdog, wenn man so möchte. Mhm. Und dennoch kann es natürlich sein, wenn er quasi verurteilt würde in einem dieser Prozesse, dann wiederum will sich ein großer Teil der Republikaner von ihm abwenden. Und da ist es eben dann doch nochmal interessant zu schauen, was passiert eigentlich mit Nikki Haley und Ron DeSantis? Präsentes. Könnte es noch zu diesem Moment kommen, und deswegen ist es ein außergewöhnliches Wahljahr, könnte es noch dazu kommen, dass wir uns zu einem Parteitag im Sommer treffen, wo ein Donald Trump nicht mehr da ist und einer von den beiden zum republikanischen Präsidentschaftskandidaten oder Kandidatin gekürt werden muss.
Sprechen wir doch mal über die beiden. Also Ron DeSantis gilt ja als ideologisch, politisch relativ nah an Donald Trump dran, in manchen Punkten sogar noch radikaler.
Absolut.
Das heißt, die einzig echte inhaltliche Alternative wäre Nikki Haley. Wie groß sind die Chancen dieser Frau? Vielleicht müssen wir mal kurz erklären, wer sie eigentlich ist. Also sie war mal UN-Botschafterin
von Donald Trump. Sie war mal UN-Botschafterin unter Donald Trump und sie war vor allen Dingen vorher Gouverneurin von South Carolina. Und das Argument, was sowohl Ron DeSantis wie Nikki Haley ins Rennen führen und vielleicht eben auch effektiver und effizienter als manche andere Seitenkandidaten, die jetzt eben noch auf der republikanischen Bühne mitgespielt haben, sie haben Erfahrung im Regieren. Sie können Politik machen und das ist das, was sie beide herausstellen wollen. Ron DeSantis hat in Florida einiges erreicht, aber vor allen Dingen sich in die Kulturkämpfe gelehnt, die Florida sehr bestimmt hat. Er hat einen wahnsinnig großen Gerichtsstreit mit Disney vom Zaun gebrochen. Da ging es erstmal um Fragen Areal und Real Estate und solche Dinge. Aber dann ging es schlussendlich auch darum, um Lesben, Schwulen, Transgender und Questioning, LGBTQI-Rechte. Da ging es darum, welches Narrativ darf in der Gesellschaft vertreten werden. Wir haben vorhin schon besprochen, er hat Bücher, die in eine bestimmte Richtung gehen, die eine Abkehr vom christlich-weißen Glauben haben, aus Bibliotheken verbannen lassen und, und. Also er sieht sich als christlicher Hardliner. Beide haben aber zum Beispiel sehr restriktive Abtreibungsgesetzgebungen entweder in ihren eigenen Staaten unterstützt oder auf den Weg gebracht. Nikki Haley wiederum wird aber trotz einer gesellschaftlich stark konservativen Ausrichtung eher jedenfalls außenpolitisch als moderat gesehen, wenn die große Frage der Ukraine-Hilfe ankommt. Und das hat Donald Trump in Iowa quasi nochmal hervorgehoben. Nikki Haley würde Gelder an die Ukraine geben, denn sie musste sich in der UN natürlich mit großen internationalen Fragen und der Positionierung der USA in der Welt und der Rolle der USA als Zugmacht für das westliche Bündnis identifizieren. Das war ihre Rolle. Hm. Und da sind dann anfänglich die nuancierten Unterschiede.
Diese Perspektive müsste Donald Trump ja eigentlich auch innehaben als ehemaliger US-Präsident. Müsste man ihm zutrauen. Wenn man jetzt mal schaut auf den 23. Januar in New Hampshire, da werden Nikki Haley gute Chancen zugerechnet. Kann sie da einen Überraschungssieg kriegen und können dann die Schlagzeilen nächste Woche vielleicht schon ganz anders aussehen?
Ist relativ unwahrscheinlich, aber sie kann sehr viel aufholen. Und wenn sie sehr viel aufholt, denn sie hat unglaublich viel investiert und man muss noch mal im amerikanischen Kontext sagen, wenn man sagt, sie hat investiert, dann haben wir seit ungefähr 10, 15 Jahren einen Gerichtsbeschluss des obersten Gerichtshofs, der quasi unrestriktive Parteispenden von großen sogenannten Super PACs oder Political Action Committees zulassen. Das heißt, sie hat solche Aktionskomitees, die sehr, sehr viel Geld in den Bundesstaat gespült haben, auch was Werbung angeht. Das ist ein Bundesstaat, den Ron DeSantis ausgelassen hat, denn er hat das Gefühl in New Hampshire, und da muss man nochmal darauf eingehen, dass die New Hampshireites ganz, ganz bestimmte Menschen sind. Live free or die ist das Staatsmotto von New Hampshire. Die wollen es auf eine ganz besondere Art und Weise haben. Nikki Haley könnte dort deutlich aufholen. Sie ist da sehr präsent gewesen. Und dann muss sich Donald Trump entscheiden, wie er quasi mit einer starken Verfolgerin umgeht.
New Hampshire, muss man dazu sagen, ist natürlich ein Staat in Neuengland. Jetzt zum Beispiel das genaue Kontraprogramm zu Iowa.
Ja, insofern, also es ist in beiden Bundesstaaten sehr, sehr kalt. Das ist vielleicht das Einzige, was sie eint. New Hampshire ist insofern ein größerer Indikator dafür, wie das Land ist, denn sie sind demografisch viel durchmischter. Aber New Hampshire ist einer dieser klassischen neuenglischen Staaten, die es irgendwie auf die eigene Art und Weise haben wollen. Ich habe eben schon erwähnt, so das Landesmotto Live Free or Die ist natürlich schon sehr spezifisch. Und was wir jetzt interessanterweise sehen werden, die Demokraten lassen New Hampshire aus, weil sie gerade Querelen mit der lokalen demokratischen Partei haben. Aber was sehr spannend ist, ist, dass gerade die unabhängigen Wähler in New Hampshire zum Beispiel sich jetzt Wahlzettel geben lassen wollen für die Republikaner. Das kann man nämlich dann entscheiden und dann kann man vor November auch noch einen neuen Wahlzettel oder die Partei wechseln, wenn man so möchte, weil sie eben Nikki Haley unterstützen wollen, weil sie verhindern wollen, nicht weil sie unbedingt Nikki Haley so lieben, aber weil sie verhindern wollen, dass Donald Trump weiterkommt. Und das ist doch interessant. Jetzt geht das Strategiespiel los.
Da habe ich eine interessante Rückmeldung von einem Hörer, der wahrscheinlich oder einer Hörerin wahrscheinlich anonym bleiben will zu Trumps Vorwahl in Iowa. Da sind gerade mal 110.000 registrierte Republikaner, die da mitgemacht haben. Das ist ein Negativrekord. Also nicht so ein richtiger Erfolg, muss man bedenken. Genau. Nicht mal 15% der Republikaner, schreibt er. Denn insgesamt hätten die republikanischen Wähler seiner oder ihrer Meinung nach keine Lust mehr auf Donald Trump. Können Sie das so unterstützen, diese Aussage?
Das ist das, was wir quasi auch besonders in den Zwischenwahlen gesehen haben, in den jeweiligen Kongresswahlen. Alle Kandidaten von Donald Trump sind nicht durchgekommen und die Wahl 2020 hat er eben auch verloren. Aber das ist, glaube ich, für seine Kernanhänger und die sind weiterhin hochmotiviert. Egal, denn die gehen das, was Donald Trump 2016 geschafft hat, nämlich Nichtwähler an eine Wahlurne zu motivieren, so dass er quasi von innen eine ganze republikanische Partei umdrehen konnte, auf rechts drehen konnte, wenn man so will. Mhm. Das ist eigentlich das, was Donald Trump geschafft hat und das ist das, was er in der republikanischen Partei quasi als Legacy-Item geschafft haben wird. Also dass sie das Chaos von Donald Trump nicht wollten, das haben wir sehr wohl in der Zwischenwahl vor 2 Jahren gesehen. Aber ob sich das auf die Präsidentschaftswahl genauso auswirkt, das werden erst jetzt die nächsten paar Monate vorgeben. In den Umfragen sieht es jedenfalls nicht so aus.
Dazu muss man ja noch sagen, in Colorado und in Maine, also in 2 US-Bundesstaaten, haben Gerichte verfügt, dass Donald Trump nicht auf dem Wahlzettel zu den Vorwahlen stehen darf. Jetzt hat er gerade nach seinem ersten Sieg Colorado aufgefordert, diese Entscheidung wieder rückgängig zu machen. Wird ihm das schaden? Hat es einen Einfluss auf den Wahlausgang?
Also es wird jetzt beim obersten Gerichtshof entschieden, Anfang Februar. In Maine war es die Staatssekretärin, in Colorado ein Gericht. Aber der oberste Gerichtshof, der jetzt auch mehrheitlich konservativ besetzt ist, auch von Donald Trump 3 Richter besetzt bekommen hat, wenn man so möchte, der wird sich scheuen, diese Entscheidung für den Wähler zu treffen. Donald Trump hat in den letzten 24 Stunden oder während ich auf dem Weg nach Stuttgart war quasi, sein Amicus Brief, also seine Meinung zu dieser möglichen Verhandlung veröffentlicht und von vielen anderen Republikanern mit unterschreiben lassen und hat dort reingeschrieben, wenn sich das oberste Gericht dazu entschließen würde, ihn vom Wahlzettel zu nehmen, dann wird es, Zitat, zu Aufständen kommen. Bedlam. Ja, es wird Aufruhr geben. Und das ist angesichts der Tatsache, dass 23% der Amerikaner jetzt von politischer Gewaltanwendung nicht mehr absehen würden und wir die Bilder vom 6. Januar auch noch im Kopf haben, ein trauriger Jahrestag, der sich gerade gejährt hat, ist es wahrscheinlich
Sturm
gar nicht
Kapitol,
so,
ne?
Der Sturm aufs Kapitol, ist es wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich. Deswegen, der oberste Gerichtshof wird vermutlich dem Wähler die Wahl zusprechen.
Also Donald Trump hat seine Rhetorik nochmal ziemlich verschärft. Auch nochmal, um an Ron DeSantis vielleicht auch vorbeizukommen, der ja auch sehr radikal manchmal ist, bezeichnete seine politischen Gegner neulich als Ungeziefer. Viele halten ihn ja so ein bisschen für doof und ungebildet. Ist das eine Falschannahme? Also ist Trump eigentlich doof und ungebildet oder ist er einfach nur unheimlich geschickt?
Er ist sehr, sehr taktisch geschickt. Er hat aus der Tatsache, dass er eben eine Fernsehkarriere vor seiner politischen Karriere hingelegt hat, einen sogenannten Namenserkennungswert, den fast kein anderer Politiker in den USA ihm hätte nachahmen können, eben schon zur Wahl 2016, wo er aus der Partei noch tief belächelt wurde. Das Perfidere in diesem Moment ist, dass eine zweite Trump-Amtszeit oder eine konservative Amtszeit jeglicher Art nun von einem konservativen Think Tank in den USA, von der Heritage Foundation und über 20 anderen Think Tanks, die deren Arbeit unterstützen, jetzt ideologisch quasi vorgedacht worden ist. Wie sie es damals für Ronald Reagan getan haben, es ist keine total neue Bewegung. Aber das, was da drin steht, verschärft doch in der Tat das politische Programm eines Donald Trump ganz stark. Wir denken nochmal daran, dass er zur Wahl 2020 überhaupt kein Wahlprogramm hatte. Da war Trump das Programm. Jetzt in der Tat wird auf 920 Seiten dargelegt, was ein Donald Trump oder eine konservative Mehrheit oder ein konservativer Kandidat im Weißen Haus für die USA bedeuten würde. Und da wird einem Angst und Bang.
Ja, als Joe Biden vor knapp 4 Jahren die Wahl gegen Donald Trump gewonnen hat, haben viele hier in Europa aufgeatmet. Da war von der Normalisierung der Beziehungen die Rede. Jetzt müssen wir kurz über Joe Biden reden. Joe Biden ist 81 Jahre alt. Warum kriegen es die Demokraten nicht hin, einen echten, jungen, muss ja gar nicht jung sein, aber Jüngeren, das sollte keine Kunst sein, Hoffnungsträger aufzustellen, der einem Donald Trump wirklich was entgegenstellen kann.
Würden Sie schon hinbekommen, nur ist es natürlich ein ganz prekärer politischer Moment für die USA. Wenn Sie jetzt signalisieren würden, oder für die Demokratische Partei vielmehr, wenn Sie jetzt signalisieren würden, im Weißen Haus säße jetzt nur noch ein Präsident auf Abruf, fast ein ganzes Jahr, dann ist es natürlich angesichts der Tatsache, dass außenpolitisch ganz große Brandherde zurzeit im Gange sind, Ukraine, der Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen, jetzt die letzten Tage Iran und Pakistan, China, die Lage international wird in keinem Fall einfacher und umgekehrt gibt es eine ganz schwierige innenpolitische Lage an der südlichen Grenze der USA, was die Migrationsfragen angeht und. Also zu signalisieren als Teil der Demokratischen Partei, sie hätten jetzt quasi nur noch einen lame duck im Weißen Haus sitzen, wäre auch gefährlich. Mhm. Das will nicht heißen, dass sich nicht andere Leute in Stellung bringen, das tun sie sehr wohl. Und es gibt immer noch die Option, jedenfalls vor dem Parteitag, den Spitzenkandidaten auszuwechseln. Und dass das passieren könnte, wenn ein Joe Biden eine gesundheitliche Einschränkung reklamiert oder anderes, dass quasi Regelungen für einen Parteitag neu getroffen werden müssen, der dann im August stattfindet, könnte noch passieren. Also vielleicht stehen am Schluss doch andere Leute noch auf dem Wahlzettel.
Meinen Sie, dass da im Hintergrund was vorbereitet wird bei den Demokraten?
Es wird in jedem Fall überlegt. Sie schauen ganz genau auf die Zahlen. Nikki Haleys Möglichkeit, einen Joe Biden zu schlagen, schwankt inzwischen. Gestern kamen neue Zahlen um 12 Prozentpunkte. Vor 2 Wochen waren es 8 Prozentpunkte. Wenn der Kandidat aber Donald Trump heißt, dann ist die Chance, Joe Bidens Donald Trump zu schlagen, wie er es schon verschiedentlich getan hat, deutlich größer. Also es wird genau geschaut werden, was ist richtig, was ist möglich und welcher Kandidat stellt sich bei den Republikanern dann schlussendlich heraus. Ist es der Spitzenreiter oder werden ihm die Straffälle noch oder die Strafverfolgungsfälle noch zum Verhängnis?
Ja, gibt es denn jetzt in der US-Vorwahl bei den Demokraten irgendwelche relevanten Gegenkandidaten gegen Joe Biden oder ist es reine Formsache?
In verschiedenen Bundesstaaten stehen verschiedene Leute auf dem Zettel, die aber in keiner, also die so weit abgeschlagen sind, dass sie quasi noch nicht mal in der nationalen Presse besprochen werden. Wenn es jetzt nach New Hampshire oder South Carolina geht, dann stehen da Leute wie Robert Kennedy Jr., ein inzwischen der Verschwörungstheorie aufgegangener Verwandter aus dem Kennedy-Clan mit auf dem Zettel. Oder Marianne Williamson, eine esoterische Schriftstellerin, die dem New Age, den New Age-Gedanken nahesteht und. Die werden aber in keiner Weise wirklich eine Rolle spielen. Viel interessanter ist, dass sich doch ähnlich wie bei der Wahl 2000 und wir erinnern uns an das Debakel, gegebenenfalls eine dritte Partei oder eine dritte Bewegung in diesen Vorwahlkampf schleichen könnten. Das wäre die No-Labels-Gruppe, gegründet von desillusionierten Republikanern und desillusionierten Demokraten, angeführt von Joe Lieberman, Mitt Romney, der frühere Gouverneur von Utah und Gouverneur von meinem Heimatstaat Massachusetts. Die wollen einen neuen mittleren Weg einschlagen. Und da gibt es jetzt die Spekulation, dass Nikki Haley, wenn sie verlieren würde im Vorwahlkampf der Republikaner, vielleicht zu No Labels geht und dann die Republikanische Partei spaltet. Nur bei einem Zwei-Parteien-System führt es dann in der Regel dazu, dass die Demokraten verlieren. Und wenn sich die Republikaner dann selber zerfleischen, dann haben wir eine ganz neue Situation.
Also da sind noch viele Variablen drin. Ich finde, eine wichtige Frage kommt von Carmen aus Konstanz. Die fragt, warum die Demokraten die Vizepräsidentin Kamala Harris nicht im Fokus haben, um sie innerhalb der letzten 4 Jahre aufgebaut zu haben. Das haben ja viele bei uns gedacht. Ja. Die Vizepräsidentin könnte die nächste. Viele haben sie als weiblichen Obama gehandelt. Mhm. Sie wird aber überhaupt gar nicht mehr gesehen. Also sie kommt nicht vor.
Wenn man jetzt amerikanisches Fernsehen guckt, kommt sie wieder sehr, sehr viel vor, denn sie ist eine von den wichtigen, wir sagen Surrogaten von Joe Biden. Er muss natürlich mit seinen über 80 Jahren jetzt viele Menschen ins Land schicken, die für ihn Rede und Antwort stehen. Und Kamala Harris ist im Frühstücksfernsehen in den USA die letzten paar Tage nicht wegzudenken. Aber dennoch ist es richtig, dass wir über die letzten 3 Jahre fast nichts von Kamala Harris wahrgenommen haben. Zum Teil, weil ihr große Aufgaben zugeschrieben worden sind. Sie sollte die Probleme an den an der Südstaatengrenze der USA lösen, ist nach Lateinamerika geschickt worden, um dort mit Staatspräsidenten und Redelsführern zu sprechen. Und da ist wenig draus gekommen. Stattdessen hat das Weiße Haus beschlossen, man könne sie doch nicht so nach außen lassen, wie man das vielleicht möchte. Sie müsste sehr restriktiv geskriptet werden. Wir haben sie erlebt bei der Münchner Sicherheitskonferenz im letzten Jahr, wo sie mehr oder weniger nur hat vom Blatt ablesen können. Das ist für viele eine Enttäuschung, das ist klar. Aber er hat zumindest die Vizepräsidentin nicht gewechselt. Und wenn Joe Biden aus gesundheitlichen Gründen im Amt, entweder jetzt oder noch vor seit Ende dieser Amtszeit oder dann in der nächsten Amtszeit etwas passieren würde, dann ist natürlich klar, dass dann die Präsidentin Kamala Harris heißen würde. Das heißt, die Demokratische Partei wird einiges tun müssen jetzt, wenn sie bei ihrem Hauptkandidaten Joe Biden bleibt, um Kamala Harris auf das wichtigste Amt im Land vorzubereiten.
Sie sind Expertin auf dem Gebiet der Beziehungen zwischen Europa und den USA. Das ist auch Ihr Forschungsschwerpunkt. Wenn wir jetzt mal an einen möglichen Wiedereinzug von Donald Trump ins Weiße Haus in Washington sprechen. Da hat der Politologe Albrecht von Lucke heute Morgen im Deutschlandfunk von der ganz großen geostrategischen Krise gesprochen. Würden Sie ihm da beipflichten?
Das würde ich. Es ist nämlich nicht, wie es vorher war, dass wir, dass ein Donald Trump um sich herum normalisierende außenpolitische Kräfte hätte. Generäle und Berater, die früher in anderen republikanischen Administrationen schon das getan haben, was wir kennen. Also eine internationalistisch-konservative Politik verfolgt haben. Dieser Präsident möchte, und nochmal, das steht in den 920 Seiten des Heritage-Projekts 2025 und in anderen Dingen drin, eine internationale Politik der Vergeltung machen. Das haben wir natürlich schon 2016 gesehen, wo besonders die Bundeskanzlerin quasi das Dorn im Auge war. Irgendwie das wunderschöne Zitat zu Angela Merkel: Angela, don't think that I never give you anything. Mhm. Solche abfälligen Geschichten, aber eben auch ein faktischer Rückzug aus der militärischen Unterstützung, eine Aufforderung der Europäer, eher für ihre Sicherheit noch zu sorgen. Wir sehen jetzt in den Plänen der Heritage Foundation nicht, dass er aus der NATO austreten möchte, aber dass sich die USA doch stark zurücknehmen möchte aus dem, was wir 70 Jahre lang als Friedensordnung gekannt haben. Alles das, was in der Ukraine leistbar geworden ist, ist vornehmlich leistbar gewesen wegen der Finanz- und Wirtschafts- und eben Militärhilfen der USA. All das wird am ersten Tag, so Donald Trump, beendet. Dann beendet er den Ukraine-Krieg. Aber umgekehrt wird es ein sehr starkes Einschießen eben, und dieses Wort habe ich nicht lapidar gebraucht, aber wirklich einen Fokus auf China als Gegner in der internationalen Weltwirtschaft, aber auch in der internationalen Politik geben. Da hat Herr Biden in den letzten Monaten gerade eine Entspannungspolitik vorangetrieben. All das wird da zu einer Umkehr und einer Abkehr kommen. Die Europäer werden in ihrer Sicherheitspolitik vermutlich zunächst einmal allein gelassen werden. Und auch in den ganz großen Fragen der Handelspolitik hat Donald Trump schon angekündigt, Strafzölle bis zu 10% auf alles, was er im nationalen Sicherheitsbereich sehen würde. Also wie gesagt, eine Kurzatmigkeit, aber eben eine, die darauf aufbaut, dass er den ganzen Staat für sich ideologisiert.
Aber genau da haken wir mal ein. Also viele sagen ja schon lange, die Europäer und wir Deutschen auch brauchen ein eigenes Konzept, auch für den Fall, dass die USA sich von ihrer bisherigen geostrategischen Rolle abwenden. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der hat zuletzt gemahnt, Deutschland müsse sich wappnen. Da spielt er vor allem auf Rüstungsfragen an. Was konkret wäre denn jetzt zu tun aus Ihrer Sicht? Was müsste man, sind Sie da auch der Meinung, dass die Europäer ein eigenes Sicherheitskonzept brauchen, auch was die Ukraine angeht, dort einzuspringen?
Sie kommen glücklicherweise dahin, es muss nur viel, viel schneller gehen. Auf dem NATO-Gipfel im Baltikum haben die NATO-Staaten beschlossen, dass gerade die europäischen Partner innerhalb der NATO 180 Tage mindestens aus eigenen Kräften verteidigungsfähig sein müssen oder wie unser Verteidigungsminister sagen würde, kriegstüchtig sein müssten. Wir haben ganz zu Anfang des Monats gesehen, wie die NATO neue Pläne vorgestellt hat, um die europäischen NATO-Staaten dazu zu bekommen, schneller noch Gerät an die Ukraine zu schaffen, indem die NATO finanziell umlagern möchte, um die Beschaffung und quasi die Nachbeschaffung für europäische NATO-Mitglieder zu erleichtern. Wir haben jetzt einen Druck gesehen, dass auf dem Druck der deutschen Bundesregierung von Bundeskanzler Scholz der europäische Auslandsdienst, der diplomatische Dienst prüft, wie schnell eigentlich militärisches Gerät an die Ukraine geliefert werden. Ich glaube, Herr Scholz hat keine Lust mehr, das schwarze Schaf zu sein oder zumindest gerade seine Zurückhaltung im europäischen Kontext zu sehen. Aber dennoch muss ein integriertes und längerfristiges Konzept her. Wir können nicht genug, nicht schnell genug Artilleriemunition stellen. Da haben die Franzosen gestern mit einem neuen Bündnis für Artilleriemunition nachgelegt. Aber all das muss sehr, sehr viel schneller kommen. Es kommt jetzt zum Teil gefühlt Schlag auf Schlag in den Nachrichten, weil eben der Druck des Novembers 2024 anfängt, noch stärker auf den Europäern zu lasten. Aber es muss aus eigenem Interesse gehen und es muss auch verständlich gemacht werden gegenüber den europäischen Wählern, die im Juni an die Wahlurne treten, warum die Unterstützung der Ukraine vornehmlich eine Unterstützung unserer freien demokratischen Weltordnung und unseres Verständnisses des internationalen Systems ist. Das muss noch viel deutlicher werden.
Superwahljahr 2024. Es bleibt unheimlich spannend. Wir werden sehen, wo es rauskommt und sehen uns dann wahrscheinlich zur Analyse nochmal wieder. Vielen Dank, Catherine Klüver-Eschbruck, für Ihren Besuch.
Sehr, sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.